das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Das Vakuum im quasi regierungslosen Deutschland stellt den Bundestag vor besondere Aufgaben. Denn auch ohne neue Regierung müssen drängende Fragen geklärt werden. Etwa die des umstrittenen Familiennachzugs von Flüchtlingen. Bis Mitte März dürfen die, die einen eingeschränkten Schutzstatus haben, ihre Familie nicht nachholen. Doch was ist dann? Eigentlich sollte die nächste Regierung darüber entscheiden. Da es aber noch Wochen dauern kann, bis aus geschäftsführenden Politikern wieder richtige Entscheider werden, muss es nun auch ohne neue Regierung gehen. In ihrem Sondierungspapier sind sich Union und SPD auch über das weitere Vorgehen einig. Doch erst am Sonntag wollen die Sozialdemokraten entscheiden, ob sie überhaupt mit der Union gemeinsame Sache machen wollen. Heute im Bundestag taten sie es aber schon einmal, unter Vorbehalt und mit Bauchschmerzen. Michael Stempfle berichtet.
Für Martin Schulz und die Sozialdemokraten kommt diese Debatte wahrlich zur Unzeit. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus ist das Streitthema mit der Union. Ausgerechnet jetzt, so kurz vor dem SPD-Parteitag, der über Koalitionsverhandlungen der beiden Parteien entscheidet. Der Innenminister, der die Große Koalition ja eigentlich will, zeigt den Sozialdemokraten jetzt klare Kante.
Der Status subsidiär geschützter Menschen ist rechtlich einer auf Zeit. Wer keinen Schutz mehr in Deutschland benötigt, soll wieder in seine Heimat zurückkehren. Auch davon hängt gesellschaftliche Akzeptanz ab.
Die SPD hält dagegen. Und fast klingt es so, als hätten sie bei den Sondierungen gar keinen Kompromiss mit der Union ausgehandelt.
Denn auch die subsidiär Schutzberechtigten bleiben bei uns, weil sie hier Schutz suchen und Schutz bekommen. Nicht nur vorübergehend und auf Zeit, sondern sie bleiben oft jahrelang, ja manche sogar für immer.
Tatsache aber ist, die SPD hat mit der Union einen Kompromiss ausgehandelt. Pro Monat sollen 1000 Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus Familienangehörige nachholen dürfen. Andere Fraktionen legen genüsslich ihre Finger in die Sondierungswunde.
Eine Zahl von 1000, die Sie vorschlagen, Herr Minister, völlig gegriffen, willkürlich. Wo kommt sie eigentlich her?
Ich appelliere auch noch mal an die SPD. Wie kann es sein, dass Sie sich auf so einen faulen Kompromiss einlassen?
Als wäre all das nicht schmerzhaft genug, eine weitere Gemeinheit von den Grünen. Sie erinnern daran, dass sich die SPD von der Union schon einmal hinters Licht geführt fühlte.
Und Sie haben hier immer lamentiert, dass Herr de Maizière und dass die CDU/CSU Ihnen nicht die Wahrheit gesagt hat. Damals hieß es nämlich, die subsidiär Geschützten, das seien doch keine Syrer, das seien doch überhaupt nur ganz wenige.
Am Ende der Debatte muss die SPD dann auch noch die CSU ertragen. Die Bayern hatten sich bei den Sondierungen in der Flüchtlingsfrage in vielen Punkten durchgesetzt. Jetzt zählen sie gönnerhaft Punkte auf, die der SPD doch auch gefallen müssten.
Ich glaube gerade auch, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie können durchaus auch gut leben mit dem Kompromiss, weil er eben in Zukunft ermöglicht, dass insbesondere bei begründeten Härtefällen, in bestimmten Ausnahmefällen auch zu eingeschränkt schutzbedürftigen Personen der Familiennachzug möglich ist.
Rund eine Stunde, dann war die Debatte überstanden. Vielleicht war es ja auch eine Erlösung. Wie eine Ermunterung zur GroKo hörte sich's jedenfalls nicht an.
Europa, das ist immer häufiger nicht mehr als die Summe vieler einzelner Teile. Selten war es so schwierig wie heute, derart viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen. Nun hat der französische Präsident einige Puzzleteile ausgelegt, die die Konturen eines neuen Europas erkennen lassen. Die Bundeskanzlerin kann aber in dieser regierungslosen Zeit nicht mitspielen, da sie doch gerade nur geschäftsführend im Amt ist. Und so stellt sich auch heute beim Besuch der immer wieder als Königin Europas betitelten Kanzlerin beim vermeintlich neuen Monarchen die Frage, wie viel Europa darf es denn künftig sein? Sabine Rau.
Große Bühne, junges Publikum in der altehrwürdigen Universität Sorbonne. Es ist seine bislang wichtigste Rede und Emmanuel Macron lässt keinen Zweifel. Er will ein neues, ein stärkeres Europa und er will es zusammen mit Deutschland führen. Ich schlage zuallererst Deutschland eine neue Partnerschaft vor. Wir sind nicht immer in allem einig, jedenfalls nicht sofort, aber wir sprechen über alles. 3,5 Monate später. Gesprochen wird über alles, aber beschlossen ist nichts. Die Bundeskanzlerin hat noch immer keine neue Regierung, kann nichts entscheiden, Stillstand also. Immerhin will sie ein Zeichen setzen, Berlin ist nicht völlig taub.
Also ich habe die Rede an der Sorbonne des französischen Präsidenten so verstanden, dass sie einen großen Entwurf für das gemacht hat, was in Europa notwendig ist und für Europa notwendig ist, für ein selbstbewusstes Europa.
Zum Beispiel ein gemeinsamer Haushalt für die Eurozone, der künftig Investitionen und Hilfen für in Not geratene Länder finanzieren soll. Berlin geht da jetzt neuerdings mit. Strittig ist allerdings noch die Höhe des Etats. Der französische Präsident überspielt die Differenzen souverän und betont: Es geht jetzt nicht darum, Unterschiede zu betonen, sondern die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Nur so kann man Europa gestalten. Bereits gestern hatten sich die beiden Finanzminister in Paris getroffen. Herzlicher Empfang. Die beiden kennen sich gut. Für Peter Altmaier ist es fast ein Heimspiel. Als Saarländer spricht er fließend Französisch und er weiß es, geschickt anzubringen. Wir haben alle die Rede des Präsidenten in der Sorbonne über die Zukunft Europas gehört. Wir beide wissen, dass die Bürger Europas, vor allem die Jungen, große Hoffnungen in uns setzen, dass wir vorankommen.
Danke, Peter. Peter spricht Französisch viel besser als ich.
Französische Galanterie trifft auf deutsche Robustheit. Ein ungleiches, aber dennoch kompatibles Paar. Zeit für eine deutsche Antwort auf die Sorbonne-Rede. Die Zeichen stehen auf Einigung und Paris wartet jetzt darauf, dass Deutschland endlich eine neue Regierung bekommt.
Das Orkantief Friederike ist abgezogen. Jetzt zeigen sich die immensen Folgen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Mindestens 8 Menschen kamen durch den Orkan ums Leben. Der geschätzte Schaden beträgt etwa 500 Millionen Euro. Bei der Bahn sind noch zahlreiche Verbindungen gestört. Der Fernverkehr läuft erst langsam wieder an. Auf vielen Streckenabschnitten müssen Oberleitungen erneuert und Bäume entfernt werden. Viel zu tun haben die Räummannschaften auch auf den Straßen und in Wohn- und Waldgebieten. Weil er dem Münchner Amokläufer eine Pistole verkauft hat, muss ein 33-Jähriger für 7 Jahre in Haft. Das zuständige Landgericht verurteilte ihn wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung sowie illegalen Waffenhandels. Mit der Pistole hatte ein 18-Jähriger im Juli 2016 nahe eines Münchner Einkaufszentrums 9 Menschen und sich selbst getötet. Die Türkei hält offenbar an ihren Plänen für eine Offensive gegen die Kurden im Norden Syriens fest. Das türkische Militär feuert weiter auf Dörfer in der Grenzregion Afrin. Bisher sind die Soldaten aber noch nicht auf syrisches Gebiet vorgedrungen. Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz YPG als Terrororganisation. Für die USA sind die YPG ein Verbündeter im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Die deutschen Handballer haben ihr erstes Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft in Kroatien gewonnen. Das Team von Trainer Prokop gewann gegen Tschechien mit 22:19.
Die Torhüter Silvio Heinevetter und Andreas Wolf mit insgesamt 15 Paraden. Dazu Steffen Veth mit 8 Toren waren die Garanten für den mühsamen ersten Hauptrundensieg der deutschen Handballer.
Wir haben vor allem in der Defensive sehr gut gespielt. Heute hat man gesehen, haben dann vorne uns eigentlich auch gut die Chancen ausgespielt, dann eben nur viel zu viele Chancen liegen lassen.
Vor allem die schwache Angriffsleistung mit zahlreichen vergebenen Chancen führten dazu, dass der klare Außenseiter Tschechien zur Pause mit 10:9 vorne lag. Bundestrainer Christian Prokop konnte von Glück sagen, dass Steffen Veth in Serie traf und Silvio Heinevetter sowie am Ende Andreas Wolf mit weiteren wichtigen Paraden dafür sorgten, dass Deutschland in der Schlussphase das Spiel doch noch drehen konnte und am Ende mit 22:19 gewann.
Wir wissen, dass wir bisher keine gute EM gespielt haben, aber es ist noch alles drin und jetzt kommt erstmal Dänemark.
Da muss sich das deutsche Team deutlich steigern, um weiter vom Halbfinale träumen zu dürfen.
So richtig sauwohl dürfte sich eigentlich kein Schwein fühlen. Keines vom Biohof und auch kein Mastschwein aus sogenannter konventioneller Haltung. Ereilt doch beide dasselbe Schicksal, nämlich irgendwann beim Schlachter zu landen. Und doch genießen Ökobauern, auch wenn eindeutig in der Minderheit, einen ungleich besseren Ruf als solche, die nicht auf Biohaltung setzen. Mehr noch, manche Konventionellen fühlen sich im Alltag regelrecht angefeindet und diffamiert als Tierquäler und herzlose Geschäftemacher. André Kartschall berichtet von der Grünen Woche in Berlin über vergiftetes Klima in der Landwirtschaft.
Unter dem Berliner Funkturm wird wieder einmal ein Glaubenskrieg ausgetragen. Lasst die Sau raus. Für Bio gegen konventionelle Landwirtschaft. Auch bei der offiziellen Eröffnung darf ein lauter Tierschützer nicht fehlen. Die Grüne Woche ist immer auch eine Bühne für den Kampf der Esskulturen. Doch die Auseinandersetzung um das richtige Essen hat längst den Alltag vieler Landwirte erreicht. Markus Holtkötter hält Schweine im Münsterland konventionell. Deshalb, so sagt er, wurde sein Sohn in der Schule gemobbt.
Unser Ältester hat es in der Schule halt erlebt, im letzten Jahr in der Grundschule, dass es da dann so Schlagworte wie Tiermörder, Brunnenvergifter, vergiftete Landwirtschaft. Also diese Schlagwörter, die man von den NGOs immer wieder auch liest und hört, die werden dann eins zu eins so wiedergegeben.
Repräsentative Zahlen zum Thema gibt es nicht. Lediglich eine selbst durchgeführte Umfrage unter Bauern vom Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern.
Wir haben zum einen gefragt, sind Sie selber Betroffene oder kennen Sie Betroffene? Und da war es so, dass wirklich 70% sagten, sie kennen Betroffene, die also Mobbing-Erfahrungen haben oder in der Familie haben.
Selbst in Schulbüchern werde die konventionelle Landwirtschaft oft einseitig negativ dargestellt, heißt es. Aber das Hauptproblem sei die Stimmungsmache von Natur- und Tierschutz-NGOs, wie zum Beispiel von der Tierschutzorganisation PETA. Diese weist jede Verantwortung für Bauernmobbing von sich.
Ich empfinde es als erstes als sehr schwer nachzuvollziehen, ob das wirklich stimmt. Auf der anderen Seite lehnen wir natürlich Mobbing von Kindern und Gewalt in jeglicher Form konsequent ab, eben weil wir eine Organisation ist, die sich konsequent gegen jegliche Gewalt, gegen jegliche Lebenswesen einsetzt.
Das Thema Bauernmobbing hat mittlerweile sogar den Bundeslandwirtschaftsminister erreicht.
Von solchen Vorfällen auch ist mir berichtet worden. Wir müssen aus den ideologischen Schützengräben heraus. Es geht hier darum, dass wir die Landwirtschaft in die Mitte der Gesellschaft stellen.
Die deutliche Mehrheit dieser Gesellschaft ist übrigens Fleisch aus konventioneller Erzeugung.
Und wir schauen zum Schluss aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie wird's denn am Wochenende?
Pina, es wird erst einmal morgen noch ziemlich ungemütlich mit Schnee, vor allem am Nachmittag, zum Teil auch kräftigem Schneefall. Und der Sonntag bringt dann für alle zumindest ein bisschen Beruhigung. Das heißt, vor allem morgen Nachmittag kommt aus Südwesten so ein Regen- und Schneegebiet, das vor allem hier in den blau eingezeichneten Bereichen richtig kräftigen Schneefall bringen wird. Also von der Eifel über weite Teile von Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dann bis nach Baden-Württemberg rüber, bis nach Bayern und zum Bayerischen Wald wird es schneien und vor allem hier im Westen auch mal richtig kräftig und länger anhaltend, nicht nur in den höheren Lagen, aber dort natürlich besonders und Schnee auch noch hier in diesen Flecken. Also es wird überall mal so ein Schneeschauer geben können und damit auch eben zu glatten Straßen kommen können. Jetzt in der Nacht verbreitet Schnee, Schneeregen, Graupelschauer und damit verbunden Glättegefahr. Zum einen natürlich durch den Schnee, zum anderen aber auch durch gefrierende Nässe. Denn zum Beispiel Schleswig-Holstein, da gehen morgen die Temperaturen runter auf minus 1 Grad. Wo es jetzt nass ist, da wird es dann morgen früh auf jeden Fall sehr glatt sein können. Sonst auch die Temperaturen gerade so um die 0 Grad. Morgen Vormittag geht es dann erstmal mit einer recht ruhigen Wetterphase weiter im Norden. Noch häufiger Schauer, Schnee und Schneeregen. Dann so ein Streifen mit ein bisschen Sonnenschein, bevor aus Südwesten eben dieses neue Gebiet mit Regen und Schnee kommt. Im Laufe des Nachmittags breitet es sich weiter aus, besonders davon betroffen halt der Westen und Süden, ausgenommen beispielsweise der Oberrhein, denn da werden die Temperaturen am höchsten sein. Morgen bis zu 7 Grad, sonst sind es meist nur 0 bis 4 Grad. Also morgen Nachmittag nochmal Glättegefahr, vor allem wenn es in die höheren Lagen oder in den äußersten Westen Deutschlands geht. Der Wind meist schwach, ausgenommen der Süden des Hochschwarzwaldes, im Hochschwarzwald zum Teil noch Sturmböen und schwere Sturmböen, gerade in den Hochlagen. Am Sonntag dann meist Wetterberuhigung, ein paar Schauer sind unterwegs, Montag neuer, zum Teil kräftiger Regen aus Südwesten, im Norden und Osten aber meist trocken. Aber dann ist ja auch schon die neue Woche.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Jetzt sehen Sie einen Tatort mit den Kommissaren vom Bodensee und um 0.55 Uhr meldet sich Anna Planck mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend noch.